Wochen unterwegs. Und wenn ich mal hier bin, bin ich meistens im Büro oder sonst wo. Aber schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass die Woche auch vom Wetter her einfach super war und noch ist, gell? Und ich hoffe, ihr habt eine gesegnete Zeit zusammen mit den Mitarbeitern, mit euren Kindern und als Ehepaare auch. Schön, die englischen Freunde, gell, dass ihr alle da seid. Die Birgit übersetzt. Funktioniert die Übersetzung? Is it working? Ja? Yeah? Very good, thank you. It's good to hear. Gut, für heute Abend, ich fange gleich mit der Bibelarbeit an, weil ich weiß, ihr müsst dann wieder die Kinder abholen. Ja, also so in 3 Stunden bin ich fertig, das passt ungefähr um 11 Uhr. Bis dorthin werden die Kinder schon zurechtkommen. Na, wir werden nicht allzu lange brauchen. Ich habe noch Zettel, die lege ich gleich da hinten aus. Die könnt ihr dann mitnehmen beim Rausgehen. Aber damit ich nicht vergesse, ich lege es gleich wieder los, diese Lotte hin. Schau, Lotte, wenn du es dann auf den Sessel hinlegst. Gell? Gut, bevor wir beginnen, möchte ich nur kurz zusammen beten und dann steigen wir gleich ein. Lieber Vater, hab Dank für diesen Abend. Danke, Vater, für deine Fürsorge in großen und kleinen Dingen. Danke für die Fürsorge in Bezug auf die Erde, auf der wir wohnen, die Luft, die wir atmen. Danke für die Fürsorge für das tägliche Essen und vor allem, Herr, für Beziehungen. In erster Linie für Liebe. Und wir danken dir, dass du ein Gott der Liebe bist, dass wir in dir geborgen sind. Herr, dass wir in dir sicher sind und bewahrt sind. Und wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Du hast uns geschaffen, weil du uns liebst. Und Herr, du rettest uns, weil wir verloren gegangen sind. Und so möchten wir zu dir kommen und dich ganz neu entdecken, auch am heutigen Abend. Öffne du unsere Herzen und unseren Verstand, damit wir recht reden und hören. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt mal auf Judas. Das ist ein ganz kleiner Brief vorm Buch der Offenbarung. Und da möchte ich nur ein paar Verse draus vorlesen. Judas hat nur ein Kapitel. Das ist mir ein sympathisches Buch. Hi Andrea, sehe ich dich erst. Es ist ein ganz kurzes Buch, das kann man so beim Zahnarzt ein paar Mal durchlesen oder so. Dauert nicht allzu lange. Und da lesen wir im Vers Judas, Kapitel 1 natürlich, weil wir nur eins haben. Im Vers 20 lesen wir Folgendes. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem er die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Das ist eigentlich der Vers, auf den ich heute Abend eingehen möchte. Der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Ich war letzte Woche in England. Da hat es übrigens geregnet. Aber das ist ja nicht so was Neues, gell? Und ich war oben in Carlisle, das ist ziemlich im Norden von England, und habe dort gesprochen in einer Gemeinde. Und nach der Predigt, als ich fertig war, kam ein Junge zu mir und hat gesagt zu mir: Mr. Preacher, I want to believe, but I don't know if I'm a Christian. Ich möchte glauben, aber ich weiß nicht genau, manchmal zweifle ich an meinem Glauben. Bin ich jetzt Christ oder bin ich nicht? Und dann habe ich ihn gefragt, wie er heißt. Ich glaube, Joshua hat er geheißen. Dann habe ich ihn gefragt, wie alt bist du? Ich sage, 12 Jahre. Dann habe ich gesagt, hast du Jesus mal in dein Leben eingeladen? Er hat gesagt, ja, das habe ich gemacht, 6 Jahre alt war. Dann habe ich gesagt, dann gehörst du zu Jesus. Für jetzt und für immer. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich manchmal sehr große Zweifel habe. Dass ich manchmal nicht glaube, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und dass ich manchmal auch nicht weiß, ob ich Christ bin. Es war ganz lieb, weil dann hat er sich richtig gefreut, er ging mit einem Lächeln weg, er wusste, wenn dieser Prediger zweifelt, dann ist bei mir auch nichts falsch. Und Zweifel zu haben ist völlig normal. Bei mir persönlich ist vielleicht nicht ganz normal, ich würde sagen, ist fast ein bisschen abnormal, ich habe extreme Zweifel. Ich muss eher zu ehrlich gestehen, die letzten 1-2 Jahre nicht mehr so stark wie früher. Aber ich habe Momente, gerade in meinem Dienst als Prediger und Lehrer, wo ich mir manchmal denke, die ganze Bibel, das ist doch alles Unsinn. Das kann doch alles nicht stimmen. Ich bin manchmal überzeugt davon, das ist alles Psychologie. Und ich denke mir halt, weil ich es halt schon 30 Jahre glaube und weil ich mir jeden Tag selber einrede und weil ich jeden Tag die Bibel lese und glaube, dass es wahr ist, darum funktioniert es. Psychologen werden dir sagen, wenn du etwas fest genug glaubst, dann funktioniert es auch zu einem gewissen Grad. Und manchmal denke ich mir, das bin ich. Genau da bin ich. Und ich habe manchmal, das sind fundamentale Zweifel. Und das Interessante, nicht, dass ich die Zweifel will, ich suche die nicht. Ich will die nicht, aber sie kommen über mich. Ganz extrem. Und ich wusste oft nicht, was ich tun soll damit. Aber eins, was mir immer hilft, ich gehe dann immer spazieren mit Gott. Und ich sage dann zu Gott, Gott, Jesus Christus, ich glaube gar nicht, dass du existierst. Aber ich rede jetzt trotzdem mit dir. Und wenn du existierst, dann bitte ich, rede zu mir. Und es ist interessant, wenn ich dann mit meinen Zweifeln, wenn ich die Gott hinbringe, auch wenn ich nicht glaube, dass es ihn gibt, ist etwas ganz Fantastisches. Ohne Ausnahme hat Gott mir immer wieder eine Gewissheit geschenkt, dass er lebt. Und das ist nicht Psychologie, das kenne ich auch. Du kannst dir selber was einreden, sondern das ist eine Gewissheit, die von außen kommt und das Herz beruhigt. Das ist etwas völlig anderes. Was mich auch ermutigt, Zweifel, unter denen ich extrem vielleicht mehr als andere leide, sind kein Grund, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Was mich ermutigt hat, war ein Vers in Matthäus 28. Schlag mal auf, das ist die wo Jesus den Missionsbefehl gibt, the Great Commission, sagt man auf Englisch. Da gibt er den Missionsbefehl zu seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten am Ostersonntag, er lebt also wieder, er hat den Tod besiegt, dann ging er zu seinen Jüngern, die ganz erstaunt waren, dass er wieder lebt, er ist ja am Kreuz gestorben, er war begraben, jetzt ist er auferstanden. Und dann begegnet er seinen Jüngern und er sagt Folgendes, und das gefällt mir so. In Matthäus Kapitel 28 und Vers 16, die 11 Jünger aber, Judas hat sich inzwischen aufgehängt, 11 waren noch übrig, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, sie erkannten, es ist Gott. Und dann steht ein Satz dabei, einige aber zweifelten. Und dann steht im Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden, geht nun hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und so weiter. Aber wisst ihr, was mir hier imponiert? Da steht, als sie den Auferstandenen sahen, fielen einige hin und beteten ihn an. Und dann steht, einige aber zweifelten. Und was mich ermutigt ist, Jesus hat nicht gesagt, so ihr, die ihr mich anbetet, ihr geht und macht zu Jüngern und ihr, die ihr zweifelt, ihr macht noch eine Bibelschule, damit ihr ein bisschen eingestellt werdet. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, beide, ihr Zweifler und ihr, die ihr überzeugt seid, ihr geht beide hinaus und predigt. Vor Jahren hat mich das sehr belastet. Ich ging manchmal auf die Kanzel und ich glaubte nicht, was ich predige. Ich war nicht überzeugt davon. Und es hatte mir genagt, habe ich gedacht, wie kann ich anderen Menschen davon erzählen, wenn ich selber gar nicht dran glaube? Und ein Wort hat mich damals enorm entmutigt. Das war nur so ein Zettel von einem Evangelisten, ich glaube Wesley war es, viele Jahrhunderte zurück. Und ich glaube, Wesley hat es gesagt, er hat gesagt, wenn du dem Evangelium nicht mehr glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Das hat mich sehr ermutigt. Denn wisst ihr, Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus hat nicht gesagt, deine Überzeugung der Wahrheit wird Menschen freimachen. Nein, die Wahrheit wird Menschen freimachen. Und darum predige ich, ob ich zweifle oder nicht, mit gutem Gewissen, solange ich die Wahrheit predige. Denn es ist die Wahrheit, die die Menschen frei macht, nicht meine persönliche Überzeugung. Die meisten Menschen, die ich treffe, wenn sie ehrlich sind, Christen, haben Zweifel. Leider gibt es manche Gemeinschaften, christliche, wo das nicht geduldet wird und darum reden sie nicht darüber. Ich möchte euch ermutigen, lernt ehrlich zu sein. Und wenn du zweifelst, dann rede darüber ganz ehrlich. Wir müssen lernen, ehrlich, reale Menschen zu sein, nicht Heuchler. Und wenn du Zweifel hast, wie stark die auch immer sind, ist nichts falsch bei dir, du bist völlig normal, willkommen im Club. Allerdings wissen wir auch, dass anhaltende, starke Zweifel einen Menschen und einen Glauben zerstören können. Darum lesen wir auch in manchen Stellen der Bibel, wo Jesus sagt, warum seid ihr so kleingläubig, sagt er. Oder mir gefällt in Markus 9, der eine Mann, sein Sohn hatte, glaube ich, einen bösen Geist oder was. Und dann sagt Jesus, ja, wie soll ich ihn heilen? Und der Mann sagt, ja, wenn du es kannst. Und dann sagt Jesus, wenn ich es kann, was meinst du, wenn ich es kann? Und dann sagt der Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Weißt, irgendwie glaube ich ja, dass du es kannst, aber ich glaube trotzdem nicht, hilf mir doch, dass ich glauben kann. Ich bin so dankbar, dass Gott uns nicht im Dunkel gelassen hat, sondern uns ein Zeichen gegeben hat, das Zweifel ausräumen kann. Wenn du am Wort zweifelst, bist du erstens normal, aber zweitens darf ich dir eine gute Botschaft geben. Gott hat uns ein Zeichen gegeben, um die Zweifel auszuräumen. Die Israeliten durch das ganze Alte Testament hindurch haben immer gezweifelt. Und bitte schlag mit mir auf 2. Mose Kapitel 17, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, dann 2. Exodus. Kapitel 17, und da möchte ich mit euch lesen, Verse 1 bis 7. Die Verse 1 bis 7. Das ist, wo die Israeliten sind bereits durch das Rote Meer gewandert. Prince of Egypt, Prinz von Ägypten, habt ihr ja gesehen wahrscheinlich, den Walt Disney Film, gell? Sie sind in der Wüste und sie sind wieder mal durstig. Und jetzt da ist interessant, lesen wir es gemeinsam durch. 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit. Und sie sagten, Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich nur mit diesem Volk tun? Noch ein bisschen, noch ein wenig und sie steinigen mich zu Tode. Und der Herr antwortete Mose, übrigens, ich treffe viele entmutigte Pfarrer, denen geht es ähnlich wie Mose, gell? Vers 5, und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israel mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten, das ist der Sinai. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israel. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel. Und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, und jetzt hört zu, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Gibt es Gott oder nicht? Gott, lebst du oder nicht? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das ist die Frage. Ich kenne ja die meisten von euch nicht. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst oder ob du nicht kennst. Wenn du Jesus nicht kennst, wirst du dich fragen, ist es mit Gott alles ein Blödsinn oder gibt es denn wirklich? Ist Gott wirklich in der Mitte hier, wie die Menschen hier glauben, oder ist es nur eine Halluzination? Ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Das ist die Frage. Nun, wie können wir wissen, ob Gott in unserer Mitte ist oder nicht? Wie können wir todsicher sein, dass Gott hier ist? Muss ich ein bestimmtes Gefühl haben? Muss ich mich spirituell fühlen? Muss ich Gebetserhörungen erleben oder Wunder sehen? Muss ich in Zungen sprechen oder Heilung erleben? Das ist die Frage. Ich möchte euch eins sagen, ich möchte euch ermutigen, ein bisschen Urlaub habt ihr noch, immer die Eltern, ja, Urlaub nicht viel, gell, aber. Wenn du noch eine Stunde Zeit hast, lies dir die vorhergehenden Kapitel. Lies 2. Mose Kapitel 10 bis 17 durch, vor 2. Mose 17. Weißt du, was du da entdeckst? Die Israeliten hatten all das. Nur ein paar Tage vorher hat sich das Meer geteilt. Das ist nämlich ein Wunder. Gott war sichtbar. Wisst ihr, wie Gott sichtbar war zur Zeit Israels? Durch eine Wolkensäule am Tag, eine Feuersäule bei Nacht. Sie sahen ihn. Für die Zukunft hatten sie alle Versprechungen Gottes, der sichtbar unter ihnen war. Hinter ihnen waren die Wunder, vor ihnen waren die Versprechungen Gottes, über ihnen war die Wolkensäule, unter ihnen war das Manna, das jeden Tag kam zum Essen. Und jetzt waren sie einen Tag durstig. Und wisst ihr, was sie gefragt haben? Gibt's Gott überhaupt oder nicht? Interessant. Wisst ihr, ich hoffe, ihr habt ein Auge auch dafür, wenn ihr so auf der Planei, wenn ihr Ski fahrt und ihr seht die Berge. Weißt du was? Übrigens ist meine tiefe Überzeugung, ich brauche kein einziges Buch über Evolution oder Kreation lesen. Das brauche ich, ich tue es zwar, aber das bräuchte ich nicht. Wenn ein Mensch unvoreingenommen, meine Überzeugung, durch einen beschneiten, frisch beschneiten Winterwald fährt oder wie jetzt die Sonne scheint, auf den Schnee glitzert, die Berge um dich, der Mond ober dir, wenn ein Mensch unvoreingenommen durch einen Wald fährt mit seinen Ski, dann den anderen Menschen neben sich sieht, dann musst du sagen, das hat jemand geschaffen. Das ist für mich ein ganz klarer Schluss. Zu glauben, dass das Zufall ist, da brauchst du allerhand Glauben. Da tue ich mir schwer damit. Es ist viel einfacher, rein rationell zu glauben, da ist jemand, der die Information gegeben hat. Da gibt es einen Gott. Wir haben Gebetserhörungen. Viele von uns haben schon Dinge erlebt mit Gott. Allein die Tatsache, dass der Mensch nach dem Sinn fragt. Übrigens, zum Beispiel, das sicherste Beweis für mich, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Der sicherste Beweis, dass es so etwas wie einen Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach einem Sinn fragt. Das kommt nicht von mir, hat Dr. Viktor Frankl gesagt. Aber das kommt jetzt von mir. Der sicherste Beweis, dass es einen Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. All diese Beweise haben wir. Und dann lehnen wir uns zurück und sagen, na, ich glaube, es gibt doch nichts. Ich glaube, Gott gibt es nicht. Wo suchen wir die Gegenwart Gottes? Und jetzt wichtig zu erkennen, wenn du wissen willst, ob Gott existiert oder nicht, darfst du niemals in dir suchen. Subjektive Gefühle, das, was du fühlst, hat nichts zu tun mit der Gegenwart Gottes, überhaupt nichts. Die Israeliten fühlten Gott einen Moment nicht und haben sofort bezweifelt, ob es Gott gibt. Und hier gab Gott den Israeliten einen Beweis für den Rest ihres Lebens, dass er lebt. Und das haben wir hier im 2. Mose Kapitel 17, Vers 6. Da sagt Gott zu Mose, er sagt, Mose, tu jetzt Folgendes. Siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten. Horeb ist der Name vom Berg. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so. Horeb heißt Fels. Mose und die Ältesten gingen auf diesen Berg. Mose sollte den Fels schlagen mit seinem Stab und Wasser wird hervorströmen. Das war der Beweis, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Gott sagt, ich bin's. Wisst ihr was? Für dich und mich, wir haben genau denselben Beweis. Derselbe Fels ist Christus. Das Sterben am Kreuz ist der sicherste Beweis der ewigen Gegenwart Gottes unter uns. Hier im Exodus gingen Mose und die Ältesten auf den Berg. Im Neuen Testament gehen die Jünger und andere Leute auf den Berg, Golgatha. Dann ist etwas geschehen auf Golgatha. Schlagt mal auf, lasst den Finger hier drinnen, aber schlagt auf 1. Korinther 10, Vers 4. 1. Korinther Kapitel 10. Und Vers 4, da bezieht sich Paulus auf diese Geschichte mit den Israeliten. Und er sagte, 1. Korinther 10, Vers 4, sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie, damals Israeliten, tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Der Fels, der hier beschrieben wird im zweiten Buch Mose, ist Christus. Im symbolischen Sinne. Er sagt, so wie dieser Fels geschlagen wurde auf dem Berg Horeb, so wird Jesus Christus geschlagen auf dem Berg Golgatha. Und wenn ein Mensch zu Christus kommt, weißt du, was dann geschieht? Ströme lebendigen Wassers fließen hervor. Johannes Kapitel 4 sagt Jesus, Jeder, der zu mir kommt, jeder, der an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Horeb, der Fels. Der Beweis, dass Gott mit uns ist, ist das Kreuz. Das Kreuz ist der Beweis. Rachel, that's the sinful nature of the mother, so you need to do something about it. Now don't worry. It doesn't bother me at all. It's great. Die Rachel ist gerade Mutter geworden, vor ein paar Monaten. I know, yes. Ich möchte euch nur bewusst machen, das Kreuz auf Golgatha ist das liebende Zeichen der Gegenwart Gottes. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Er wird dir kein anderes Zeichen geben. Das Kreuz ist nämlich der ewige Beweis der Gegenwart und der Liebe Gottes. Und wenn du nach einem anderen Beweis fragst, wirst du keinen bekommen. Denn Gott hat ein für alle Mal gesprochen in seinem Sohn. Jeder zusätzliche Beweis, den wir verlangen, ist eigentlich eine Gotteslästerung. Wisst ihr, was Satan gemacht hat? Satan hat zu Jesus gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeige es mir. Die Gewissheit der Liebe Gottes bekommst du nicht durch das Wort eines Engels, auch nicht durch ein Gefühl, sondern indem du aufs Kreuz schaust. Indem wir in der Beziehung mit Jesus leben und am Kreuz uns ausrichten. Es ist interessant, Menschen in der Bibel haben immer gefragt, Jesus, gib uns ein Zeichen, dass du der Gottessohn bist. Ich möchte euch zwei Stellen zeigen. Schlag mal auf Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12 und Vers 38. Matthäus 12, Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer, das sind die Religiösen, und sie sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jona des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, ich werde euch kein Zeichen geben, nur eins. Tod am Kreuz, 3 Tage im Grab. Das ist das Zeichen. Ich gebe euch kein anderes. Im Johannes Kapitel 2 ist es sehr ähnlich. Johannes Kapitel 2 und Vers 18. Johannes 2, Vers 18. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich gebe euch ein Zeichen. Weißt du, was ihr tut? Brecht diesen Tempel ab. Damals in Jerusalem, wunderbarer Tempel. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Wisst ihr, was Jesus sagt? Ich gebe euch ein Zeichen. Mein Leib. Ihr werdet mich töten, aber nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Das ist das Zeichen, das ihr von mir bekommt. Seht ihr, der Umstand, warum wir oft zweifeln, ist, weil unsere Augen auf den Umständen unseres Lebens gerichtet und fixiert sind und unsere Augen sind nicht auf dem Kreuz fixiert. Und dann kommen die Zweifel. Das Kreuz ist der ewige Beweis seiner Gegenwart. Und seht ihr, es ist so gut zu wissen, in dem Maße, in dem wir glauben, dass Jesus die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt, In dem Maße werden wir frei sein. Wisst ihr, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Morgen haben wir Karfreitag. Was Jesus für dich am Kreuz getan hat, ist unwahrscheinlich. Er hat dich nämlich völlig frei gemacht. Ich möchte jetzt kurz nur zeigen, was Jesus für dich getan hat. Was das Kreuz bedeutet. Ich glaube nämlich, auch viele Christen verstehen nicht wirklich, was das Kreuz ist. Man schätzt es irgendwo, man sagt, ja, das Kreuz ist schon was Besonderes, aber viele Christen wissen nicht, was das Kreuz bedeutet. Es gibt so einen Spruch, der sagt, die Wahrheit muss zuerst vom Kopf, vom Denken ins Herz hinunterrutschen. Habt ihr das schon mal gehört? Ich glaube, es ist fast umgekehrt. Unser Glaube vom Herz muss manchmal in den Kopf hinaufrutschen, damit wir verstehen, was wir eigentlich empfangen haben, was am Kreuz geschehen ist. Am Kreuz, wenn du zum Beispiel der Hebräerbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe, da lesen wir ganz klar, was da am Kreuz vollbracht wurde. Da liest du zum Beispiel Dinge, Jesus am Kreuz hat uns eine bessere Hoffnung erkauft. Er hat uns völlig errettet. Er gedenkt unsere Sünden nie mehr. Er hat es ein für alle Mal gemacht, nie mehr zu wiederholen. Wir sind für immer vollkommen gemacht durch das Kreuz. All das haben wir am Kreuz bekommen. Und seht ihr, weil es Gottes Tun ist, weil er es für uns getan hat, müssen wir nichts dazu tun. Und das ist so befreiend. Ich habe jetzt was auf dem Overhead und das ist dann auf den Zetteln. Die könnt ihr mitnehmen, also ihr braucht jetzt nicht mitschreiben. Ich habe euch das auf einen Zettel kopiert. Den ihr dann gerne mitnehmen dürft. Denn seht ihr, oftmals ist es so. Ich habe geschrieben, unsere Erlösung hat nichts damit zu tun, was wir tun, sondern alles damit, was Jesus am Kreuz getan hat. Was am Kreuz geschehen ist, das ist wesentlich. Und seht ihr, wie der religiöse Mensch sagt, er sagt zu Gott, Gott, schau, was ich für dich tue. Und Gott sagt in seiner Gnade, er sagt, schau lieber, was ich für dich getan habe. Der religiöse Mensch sagt, schau, wie ich in die Kirche gehe. Und Christus sagt, schau viel lieber, wie ich für dich ans Kreuz gegangen bin. Der Mensch sagt, schau, wie großzügig ich mein Geld gebe. Und Jesus sagt, schau, wie ich mein Leben gegeben habe. Wir sagen, schau, wie treu ich meine Sünden bekenne. Und Jesus sagt, schau viel lieber, wie treu ich deine Sünden wegnehme. Wir sagen, schau, wie ich gegen Sünde ankämpfe. Und Christus sagt, schau lieber, wie ich für die Sünde gestorben bin. Ich habe es bezahlt. Ein für alle Mal. Nie mehr zu wiederholen. Wir sagen vielleicht, schau, wie ich mich vom bösen Menschen fernhalte. Und Jesus sagt, schau viel lieber, wie ich für böse Menschen gestorben bin. Habe mich nie von denen ferngehalten. Wir sagen, schau, wie ich mich vor dir beuge. Und Jesus sagt, schau viel lieber, wie ich einer von euch wurde. Wir sagen, schau, wie ich die Kranken heile. Und Jesus sagt, schau, wie ich die Toten lebendig mache. Ich mache aus Sündern Heilige. Ich mache aus verlorenen Menschen gerettete Menschen. Wir sagen, schau, wie ich in Zungen rede. Und Jesus sagt, schau, wie ich in Liebe rede. Wir sagen, schau, wie erfolgreich mein Leben ist. Und Jesus sagt, schau, wie erfolgreich mein Tod war. Seht ihr, alles, was wir sind und haben wir einzig und alleine durch Christus. Und was wir lernen dürfen, ist, auf Jesus zu schauen. Nicht auf uns, auf Jesus zu schauen. Und dankend das annehmen, was er bereits getan hat. Ich treffe leider immer wieder Christen, die racken sich ab, die mühen sich ab. Sogar aus gutem Herzen. Aber sie genießen das Christsein nicht. Weil sie nicht annehmen, dass es Christus schon vollbracht hat. Und es einfach annehmen und in der Dankbarkeit darin leben. Jeden Tag zusammen, danke Herr, du hast es getan. Ich darf leben. Ich muss nichts beweisen, ich darf leben. Darum hat Jesus gesagt, ich gebe euch Leben und ich gebe es euch im Überfluss. Darum bin ich so gerne Christ. Ich bin so gerne Christ, weil ich in Jesus Freiheit und Leben gefunden habe, das dir diese Welt niemals bieten kann. Ich möchte noch schließen mit einem Bibelabschnitt, Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, das ist das Gebet des Paulus. Wir haben 4 Gebete von Paulus aufgeschrieben, sind alle recht kurz. Paulus, seine Gebete haben keine Stunde gedauert, höchstens 3 Minuten. Auch interessant, gell? Epheser Kapitel 3, Vers 14, haben wir eins dieser Gebete aufgeschrieben. Das möchte ich noch mit euch lesen. Sagt Paulus, Epheser 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Übrigens 4 Dimensionen, wir haben nur 3. Vers 19, und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Vers 19 ist ein Paradox. Paulus betet, ich wünsche mir, dass ihr erkennt, was die Erkenntnis übersteigt. Eigentlich geht das ja nicht. Wir können ja nicht das erkennen, was die Erkenntnis übersteigt. Denn die Liebe Gottes ist nicht menschlich. Sie übersteigt die Erkenntnis des Menschen. Und dann Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit der Gemeinde und in Christus Jesus. Seht ihr, Gott gibt uns viel, viel mehr, als wir jemals erdenken oder erbitten können. Er hat alles vollbracht. Das Kreuz ist und bleibt der ewige Beweis der Liebe Gottes. Und wenn du einen anderen suchst, wird er dir keinen geben. Denn seht ihr, wenn du zu Gott sagst, Gott, das ist mir zu wenig, ich brauche noch mehr, dann sagt Gott, tut mir leid, ich bin bankrott. Ich habe meinen Sohn gegeben und mehr habe ich nicht. Wenn dir mein Leben nicht genügt, habe ich nichts mehr zu geben. Ich habe alles gegeben, mich selbst. Und seht ihr, den Sohn zu geben, ist viel mehr als dich selbst zu geben. Hat jemand von euch einen Sohn oder Tochter? Viele. Was fällt dir leichter? Dich zu töten oder dein Kind? Mir fällt beides nicht leicht. Aber wenn ich die Wahl habe und eines tun muss, bringe ich 10-mal lieber mich um als eins meiner Kinder. Und Gott hat gesagt, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Und wenn dir das nicht reicht, habe ich nichts mehr zu bieten. Ewiger Beweis seiner Liebe. Der Fels auf Horeb, aus dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist Christus. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du den ganzen Weg gegangen bist bis zum Ende. Dass du nicht vorher umgekehrt bist, dass du nicht vorher abgebrochen hast, sondern bis zum Tode gingst, damit ich leben kann. Danke, Herr, für deinen ewigen Beweis deiner Liebe und dass du neben deinem Sohn nichts mehr hast, das du uns geben kannst. Und wenn wir noch ein Zeichen fordern, Herr, so weiß ich, du kannst nichts geben, denn du hast alles gegeben. Und so, Herr, wollen wir uns dir zuwenden, dem Herrn Jesus. Dir danken für die Vergebung, die uns am Kreuz widerfahren ist, wo du an unserer Stelle gestorben bist. Da, wo wir hängen müssten, Herr, hängst du. Den Preis, den wir bezahlen müssten, hast du bezahlt. Und dafür danke ich dir so sehr. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe, die du in Ewigkeit am Kreuz uns lieb gemacht hast. Und zu dir wollen wir kommen jeden Tag neu und bei dir wollen wir bleiben. In deiner Liebe, in deiner Nähe. Und wir wollen jeden Tag empfangen von dem, was du für uns getan hast. Herr Jesus, danke für dich, für deine Liebe. Im Namen unseres lieben Herrn Jesus bete ich all diese Dinge. Amen. So, meine Lieben, dann